am Schluss das gehört habe, das ist schon erstaunlich, was hier passiert. Wir sind jetzt im Thronsaal Gottes, Offenbarung 5. In Kapitel 4 wird ja Johannes im Geist hochgehoben in den Himmel, vor den Thronsaal im Tempel. Und dann heißt es in Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also jedes Geschöpf, das heißt Tiere, Fische, Wale, Insekten, Schnaken auch endlich mal, die stehen dann hier vor dem Thron. Vielleicht werden Schnaken auch vernichtet, das weiß ich nicht. Alles, was darin ist, hörte ich sagen, die sprechen plötzlich dem, der auf, und geben dem, der auf dem Thron sitzt, Ehre und Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das ist hier ein Zustand, wo Gottes Weg mit seinem Reich irgendwann hinführt, dass alle Schöpfung ihn lobt. Vor seinem Thron. Dieses Wort Thron kommt ja 40 Mal vor. Jetzt müssen wir noch mal wieder ein bisschen kurz wiederholen. Was haben wir denn bisher gehabt? Offenbarung 1 bis 4. Wisst ihr noch was? Wo waren wir denn? Also jetzt sind wir im Thronsaal, ne? Und wir stehen vor diesem, der Thron steht ja auch für diesen Opferaltar, also wir stehen vor, im Heiligtum jetzt, steht Johannes. Was war noch? Alle sind da, genau. Wir hatten die 24 Ältesten, die 24 Ältesten waren ja immer bei allen großen Festen in Jerusalem da. Also wenn Johannes die 24 Ältesten sieht als Vertreter aller Priester, dann weiß er, alle sind da. Das heißt, ich deute das auf die Gemeinde und auf das jüdische Volk, die wiedergeborenen Juden, die messianischen. Die sind alle da. Was hat man noch? Die vier Wesen. Was waren das? Ich brauche mal übrigens jemanden, der mir sagt, nach 20 Minuten, dass 20 Minuten rum ist, der dann so macht zu mir oder so. Machst du das? Weil die Uhr geht nicht hin, nicht stehen geblieben. Ja, Charakterzüge Gottes, die vier Wesen, ja. Also der Adler, der König der Lüfte, oder Schnelligkeit, der Mensch als jemand, der einsichtig ist, der Löwe, der Kraft symbolisiert und der Ochse mit Ausdauer. So diese vier Wesen sind so Engelwesen, die haben sechs Flügel, mit zwei bedecken sie die Füße, mit zwei die Augen, oder? Das Gesicht. Mit zwei fliegen sie. Das kennen wir aus Jesaja 6, also sie, das ist so ein Zeichen von Ehrfurcht vor Gott. Was haben wir noch? Wir haben den Hohepriester noch, verrate ich euch. Das war ja der, der ins Allerheiligste ist im Tempel. Das ist Jesus selber. Dann haben wir diese sieben was? Ja, genau. Und die sieben Feuerfackeln. Die Feuerfackeln stehen für diese Menorah, die im Heiligtum steht. Also wir sind, das müssen wir vielleicht verstehen, wir sind im himmlischen Tempel. Und im irdischen Tempel gab es ja so Geräte bestimmte und die gibt es im himmlischen Tempel auch. Es gab diese Menorah, diesen siebenarmigen Leuchter. Und der wird hier erklärt, dass er die sieben Geister Gottes repräsentiert. Dann gab es ja dieses Waschbecken draußen, was so, wo sich so spiegelte, das haben wir hier jetzt in Kapitel 4 gehabt. Und das repräsentiert so dieses Völkermeer eigentlich, also das ganze Völkermeer ist da. Die vier Wesen, das sind so Engel Gottes, die Gottes Charakter repräsentieren. Die 24 Ältesten repräsentieren die Gläubigen, so verstehe ich das. So vom Grundding müssen wir einfach verstehen, wir sind im Tempel Gottes und wir stehen jetzt vorm Thronsaal mit Johannes. Johannes nimmt uns damit rein. Und das Verhältnis ist immer, im Thronsaal oben im Himmel passiert was und dann passiert es unten auf der Erde. Also es ist immer dieses Verhältnis, oben passiert was und dann kommt es auf die Erde und dann passiert wieder oben was und das auf die Erde. Das ist so das System von der Offenbarung. Und jetzt das Wichtigste an der Offenbarung, also einmal ist, dass sie uns zum Segen wird, aber das habe ich letztes Mal gesagt, Offenbarung 19, Vers 10, der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Übersetzt heißt es, in der Offenbarung geht es immer um Jesus. Also der Inhalt der Prophetie, das ist ein prophetisches Buch, ist immer Jesus. Jesus ist das wichtigste Akteur hier. Ja, dann können wir zur Offenbarung 5. Seid ihr bereit? Heute kommt noch dazu die Harfe. Die gab es ja auch im Tempel. Also bei den ganzen Opfern wurde ja Musik gemacht. Diese Schalen kamen noch dazu, kommen heute noch dazu, dieses Räucherwerk. Die Schalen gab es auch im Tempel. Damit wurde ja das Blut aufgefangen oder das Blut gesammelt. Oder auch so Räucherschalen, um Gott zu räuchern. Und heute kommt noch eine Rolle dazu mit 7 Siegeln. Die ist entscheidend heute. Am Freitag war ja Kids-Treff, heißt es jetzt, nicht mehr Jungschau. Und dann bin ich noch kurz in Kick, damit ich was fürs Kids-Treff habe, nämlich so Aufkleber für die Gitarren. Also wenn die ein Lied gut spielen im Gitarrenunterricht, dann kriegen die von mir so einen Aufkleber, da steht zum Beispiel Bam drauf oder Wow oder so. Und dann dürfen sie es sich auf die Gitarre kleben. Der Ludi hat schon 2 E-Gitarren sich hinten drauf geklebt und Wow, glaube ich. Auf jeden Fall laufe ich da erst zum Kick und dann zum Teddy und sehe ich wieder 2 streiten. Ich höre es eigentlich nur, wie sie richtig streiten, 2 Männer. Die schreien sich an und so und ich denke so, oh nee, das kann ich jetzt nicht brauchen. Also ich muss da jetzt einfach durchlaufen, aber ich kenne mich, ich weiß, dass ich mich dann eigentlich einmische. Aber ich habe gesagt, Patrick, du hast jetzt keine Zeit. Dann laufe ich dahin und denke so, nee. Dann gehe ich dahin zu dem, der am lautesten schreit, stelle mich vor ihn und sage, hey, und lege meine Schulter auf ihn und sage, hey, vergiss es doch, das lohnt sich doch jetzt gar nicht, was du hier machst. Schau doch mal den an, vergiss es doch einfach. Und er dreht sich so weg und er so irgendwie, hey, stimmt, du hast recht. Und dann, hey, lass dich mal umarmen. Und dann nimmt er mich in den Arm und ich umarme ihn und drücke ihn und ich merke so irgendwie Gottes Liebe einfach jetzt da ist und er so total happy und er hat ganz vergessen, dass der jetzt da drüben gerade streitet irgendwie. Und ich so, wie heiß ich, schon mag und so, hey Mann, du bist echt ein Kollege und so, hey super, hey. Und ich so, was ist denn los? Ja, die Bulle haben mir mein ganzes Gras weggenommen und ich bin total genervt und so. Und ich so, hey komm, ich geh jetzt da rein, ich hol dir was zu trinken. Und für ihn war die Welt wieder in Ordnung, der hat gar nicht mehr da hingeschaut. Also der Streit war dann, weil der andere irgendwie halt sein Auto laufen lassen hat. Dann habe ich so gemerkt, wow, so, ich habe richtig gemerkt, wie die Liebe Gottes so da war und wie er das so aufgesaugt. Und was will ich sagen? Gottes Liebe. Also wenn wir jetzt in die Offenbarung, jetzt kommt ja dieser Wechsel wieder, einsteigen, müssen wir diese Grundzüge Gottes, Gottes Liebe. Also alles, was in der Offenbarung geschieht, basiert immer auf dem Wesen Gottes. Also es war eine schöne Begegnung. Dann war Kids-Treff, das war auch sehr schön. Und jetzt kommen wir in die Offenbarung. Da haben wir diese 4 Wesen, dann haben wir die 7 Geister. Wir müssen immer ein bisschen vom Alten Testament her verstehen, die kommen vor in Jesaja 11. Ich versuche so ein paar Sachen zu erklären. Da ist die Rede von den 7 Geistern. Da geht es um Jesus. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, also das ist Jahwe, der Geist der Weisheit, 2, und des Verstandes, 3, der Geist des Rates, 4, der Stärke, 5, der Geist der Erkenntnis, 6 und der Furcht des Herrn. Also hier sind die 7 Geister Gottes, werden hier beschrieben. Also wir sehen, dass in der Offenbarung bei diesem Wirken jetzt vor dem Thron Gottes sind so, auch so Charakterzüge des Geistes Gottes. Also der Geist Gottes ist anwesend, Jesus ist anwesend und Gott selbst ist anwesend auf dem Thron. Und dann haben wir diese Rolle mit den 7 Siegeln, die da ist. Gehen wir mal in die Offenbarung wieder. Also Johannes sieht in der rechten Hand dessen, Vers 1, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Also es wird nicht erklärt, was das Buch mit den 7 Siegeln ist, aber wir wissen aus den späteren Kapiteln, das sind die Gerichte Gottes, die über diese Welt kommen. Sie werden im Himmel beschlossen und kommen auf diese Erde. Und niemand ist würdig, jetzt dieses Buch mit den 7 Siegeln aufzutun. Und jetzt habe ich so ein bisschen die entscheidenden Wörter für heute rausgesucht und ein Wort davon ist würdig. Ein Wort ist Thron, aber ein Wort ist würdig. Und das versuchen wir noch heute rauszukriegen. Warum ist denn niemand würdig, dieses Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Niemand weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Der Löwe aus dem Stamm Juda, kennen wir den? Wir kennen diese Geschichte von C.S. Lewis, wo dann dieser Aslan, dieser Löwe als Herrscher. Und C.S. Lewis hat es eigentlich aus der Bibel und beschreibt diesen Löwen. Und das kommt aus 1. Mose 49, Vers 10. Und da geht es um den Stamm Juda. Der Jakob segnet seine Söhne, unter anderem den Juda, und sagt, aus deinem Stamm, Juda, aus deinem Stamm wird das Zepter nicht weichen, aus dir wird ein Herrscher kommen. Noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhängen. Also hier haben wir eine Prophetie über den Stamm Juda, dass aus ihm ein Herrscher kommen wird, dem die Völker anhängen. Er wird seinen Esel an dem Weinstock binden und seinen Esel mit ihm füllen an einer edlen Rebe. Diese Erfüllung haben wir als Jesus dann, bevor er nach Jerusalem einzieht, diesen Esel losbinden lässt. Das ist eine prophetische Handlung und hier erfüllt Jesus diese Prophetie in den Anfängen, dass er dieser Herrscher ist, der verheißen ist für das Volk Israel, der zum Stamm Juda kommt. Und der Stamm Juda ist ja ein Löwe. Also der Löwe von Juda. Also Jesus ist dieser Löwe von Juda. Und dieser Löwe ist würdig. Jetzt habe ich, das ist jetzt alles ein bisschen Denkkost. Ich hoffe, dass ich aber auch noch auf eine praktische Ebene komme und euch nicht ganz abhänge. Aber so ein, zwei Sachen müssen wir noch recherchieren und dann kommen wir ein bisschen zu einem praktischen Teil. Also wir haben den Löwen von Juda, der es prophezeit, der dann würdig ist, dieses Siegel aufzutun. Nochmal, Offenbarung 5, Kapitel 5. Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids. Wurzel Davids ist dann wieder Jesaja 11, Vers 2. Komm schon daher, Jakob, aber muss nicht unbedingt. Aber Jesaja 11, Vers 2. Auch wieder eine Prophetie von Jesaja. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais. Isai ist ja der Vater von König David. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Also eine Prophetie auf Jesus, dass aus der königlichen Linie, also aus dem Stamme Isais, ein Zweig hervorgehen wird. Auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, das habe ich gerade gelesen. Dann geht es weiter. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn, Prophetie auf Jesus. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Offenbarung 5. Also der Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids, hier aus Jesaja 11, ist würdig, dieses Buch aufzutun mit den 7 Siegeln. Der Kern heute ist dieses Buch mit den 7 Siegeln. Und der würdig ist, der Löwe, später noch das Lamm. Jetzt sind wir wieder bei diesem Wort würdig. Wir wissen es immer noch nicht, warum ist Jesus würdig? Und das versuche ich jetzt zu erklären. Silvi, wo bin ich? Hast du? Ne, ich will trotzdem wissen, dass ich 5 Minuten, dann bin ich bei 20. Ja. Warum ist er würdig? Das müssen wir klären heute. Und es ist wirklich spannend. Wir haben hier den Löwen, der dieses Gericht über diese Welt öffnet, indem er dieses Siegel öffnet. Später geht ja dieses Gericht los und die 4 Wesen sind immer dabei. Und dann kommen diese Reiter. Das kommt nächstes Mal dran. Und wir haben hier plötzlich Gott als Richter. Und das ist eigentlich ein Problem. Weil am Anfang habe ich ja gesagt, Gott ist die Liebe. Und das versuche ich jetzt zu erklären. Gott der Richter und Gott die Liebe. Und dazu gebe ich euch ein Beispiel. Ich war auf einer Baustelle in Emdingen vor einem Jahr oder so und ich hatte einen Freigänger dabei aus dem Gefängnis. Und da wollte ich immer gut Vorbild sein und irgendwie ganz komisch, dauernd wurde ich von der Polizei, irgendwas war immer hier mal parken, da mal parken, als wäre da in der geistlichen Welt gerade irgendwas los, ich habe es nicht kapiert. Und dann habe ich gesagt, komm, ich lade dich ein, wir gehen in die Metzgerei in der Innenstadt und normal fahre ich da halt immer durch mit dem Geschäftsauto. Das darf man ja nicht, ist Fußgängerzone. Und dann hält mich so ein Wachmeister an, Polizeibehörde. Ich so, oh nein. Eine Ausrede habe ich natürlich schon. Der fragt mich, wohin willst du? Ich sage, in die Blumenstraße. Und er so, ja, die Blumenstraße ist aber nicht hier. Ja, die war natürlich da hinten. Und ich so, hey, okay, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich will da vorne in die Metzgerei, will mir was zu essen holen. Und er so, hey, ich sag dir was. Ehrlichkeit wird belohnt. Fahr weiter. Kriegst heute keinen Strafzettel. Nein, es geht jetzt nicht, ich muss durchziehen. Ich am Schluss, weil wegen der Zeit, weißt du, hier. Nee, kein Stress, aber jetzt sind wir ja beim Thema Gerechtigkeit. Und Gott richtet, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Das habe ich gerade in Jesaja 11, Vers 2 vorgelesen, dass ja dann Jesus, auf dem der Geist des Herrn ruht, auch dann der ist, der diese Gerechtigkeit bringt. Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten. Also wir sind hier jetzt beim Weltgericht. Ich habe ja am Anfang mal gesagt, Jesus ist der Hohepriester und der Richter. Und Jesus macht jetzt diese Rolle des Gerichts auf, weil er für Gerechtigkeit sorgt. Und was ich gesagt habe, Gott ist Liebe, aber Liebe allein funktioniert nicht ohne Gerechtigkeit. Die zwei Sachen gehören zusammen. Das versuche ich gerade zu erklären. Jetzt nehmen wir mal einfach, jetzt gehe ich nochmal rüber zur Liebe. Also wenn jetzt der Herr Wachtmeister jetzt, der von der Polizeibehörde, der hat jetzt einfach in Liebe gehandelt, kann man sagen. Der hat jetzt einfach die Gerechtigkeit weggeschoben und hat gesagt, hey, ich bin jetzt mal lieb, du darfst weiter. Aber wenn Gott Liebe ist, heißt es dann einfach, dass er uns immer gehen lässt, wenn wir irgendwas tun? Also was ist denn eigentlich jetzt, wenn irgendjemand Kinder schändet, darüber spricht die Bibel ja auch, oder wenn jemand umbringt oder irgendwas Böses tut? Was macht Gott dann? Sagt er dann auch, hey, du, ich liebe dich, komm, lass stecken, geh weiter, du hast zwar jetzt jemanden umgebracht, ist kein Problem. Dann wär Gott die Liebe auf der einen Seite, aber die Gerechtigkeit wäre nicht da. Also Gott ist die Liebe, habe ich gesagt, aber Gott ist auch die Gerechtigkeit. Das funktioniert irgendwie nicht, merkt ihr das? Wenn ich nur liebe, dann wäre einfach leer, das wäre einfach zu wenig. Wenn ich euch nur einen liebenden Gott verkündige und sage, hey, alles ist gut, alles ist toll, dann würdet eure Seele gestreichelt sein, ihr würdet nach Hause gehen. Und wenn sie sagen, Gott liebt mich, aber es gäbe keine Gerechtigkeit. Wenn Gott aber gerecht, nur gerecht wäre, das versuche ich jetzt mal aufzuzeigen, ich bin mit meiner Frau nach Italien gefahren, wir haben so ein Ferienhaus, Airbnb gemietet, richtig cool. Später habe ich dann gelesen, dass es doch nicht so cool ist und es gab auch irgendwelche Bettwanzen. Macht nichts, war trotzdem ein schöner Urlaub. Auf jeden Fall kurz vor der Grenze zu der Schweiz, Baustelle 70, 60, 80, ich habe es echt nicht gecheckt, was los ist, hinten die Kinder und stehen da 2 Polizisten mit so einer Radarpistole.
ich denke so, die haben mich jetzt nicht unbedingt gesehen, aber ich bin ja korrekt gefahren. Er hält mich an und sagt, sie sind 31 km/h zu schnell gefahren. Ich so, oh echt? Ich habe das Schild wirklich nicht gesehen. Ich so, ja, was passiert da jetzt? Er so, ja, in der Schweiz würden sie jetzt dir das Auto wegnehmen, aber hier in Deutschland gibt es auf jeden Fall einen Monat Fahrverbot. Ich so zu ihm, hey, oh echt, ich habe das wirklich nicht gesehen, können Sie nicht einfach 2 km/h abziehen? Weil bei 29 km/h gibt es einfach kein Monat Fahrverbot. Und er so, nö, mache ich nicht. Sie sind 31 gefahren, ich habe die Toleranz schon abgezogen von 34 irgendwas. 31, fertig. Ich so, okay, soll ich jetzt diskutieren? Nein. Ein Monat Fahrverbot. Die Gerechtigkeit des Gesetzes hat mich getroffen. Da war keine Liebe, da war keine Gnade mehr, da war nur Gerechtigkeit. Und das Beispiel dient jetzt dazu, wenn Gott nur gerecht wäre, müsste er uns strafen. Und da gäbe es keine Gnade. Da wäre zwar Liebe da, aber es gäbe keine Gnade, sondern nur Strafe. Und jetzt haben wir ein Problem. Gott ist ja der gerechte Richter, der jetzt am Ende dieser Zeiten, hier in Offenbarung 5, diese Erde richtet und für Gerechtigkeit sorgt. Also alles Böse, was jetzt hier gerade geschieht, was auch euch geschieht, am Arbeitsplatz, was da draußen geschieht, auch was an uns Christen geschieht, das wird irgendwann in Gerechtigkeit gerichtet und dafür gibt es eine Konsequenz von Gottes Richten. Also von seinem Zorn, er ist nicht wütend, aber von seinem Zorn. Wut ist ja was anderes, das ist unkontrolliert. Und wenn es jetzt keine Liebe gäbe, dann würde auch uns dieses Gericht treffen. Und deswegen ist es hier nicht nur der Löwe aus dem Stamm Juda, der richtet, sondern wir haben noch eine andere Figur, die auftritt in Offenbarung 5, nämlich das Lamm. Offenbarung 5. Später heißt es dann, dass er auch einen Löwe sah, eben zwischen diesem Thron und zwischen diesen vier Wesen. Aber er sah auch ein Lamm, das geschlachtet ist, das würdig ist, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit. Wir haben hier also Jesus nicht nur als Lamm, als Löwen und als Richter, sondern Jesus taucht auch plötzlich noch in dieser anderen Gestalt auf, nämlich als das Lamm. Und Johannes, wenn er ihn sieht, sagt er, seht das Lamm Gottes, das geschlachtet ist für unsere Sünde. Wir haben Jesus, der hier prophetisch als dieses Lamm auftritt, wo Jesaja sagt, habt ihr ihn gesehen, wie er gemartert wurde, er trug unsere aller Vergehen. Und jetzt kommt der Punkt, dieses Wort würdig, das heißt Axios im Griechischen. Und ich habe das nachgeschlagen, jetzt müsst ihr mir helfen beim Übersetzen. Da steht, properly bringing up the other beam of the scales. Und ein Beam ist, glaube ich, eine Balkenwaage. Ich habe jetzt leider keine Balkenwaage. Also da wäre dann noch eine zweite. Also Axios würdig heißt, dass jemand auf eine Waage draufdrückt und dass er dadurch den anderen Teil der Waage hochbringt. Das heißt würdig. Also er hat genug Gewicht, diese Waage hochzubringen ins Gleichgewicht. Bringing into equilibrium, also ins Gleichgewicht bringen. The use of axios shows that two distinct magnitudes are equal or equivalent. Der Gebrauch von axios zeigt, dass zwei unterschiedliche Größen gleich sind oder äquivalent. Jesus ist würdig, weil er diese zwei Eigenschaften hat von dem Löwen und dem Lamm. Er hat diese Eigenschaft dieses Richters, der für Gerechtigkeit sorgt, und Jesus hat diese Eigenschaft dieses Lammes, was bereit ist, diese Strafe, die wir verdient hätten, zu tragen. Und deswegen ist Jesus würdig, das ist dieses Wort Axios, diese Rolle aufzutun und dieses Gericht, was für Gerechtigkeit sorgt, in dieser Welt zu bringen. Er ist würdig, er ist der Löwe und das Lamm. Und das ist das, worum es heute geht. Deswegen kann Jesus dieses Siegel des Gerichts öffnen. Und ich habe eine Geschichte von einem Kapitän, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, der lebte vor 200 Jahren. Und er fuhr mit seinem Schiff auf eine lange Reise, nahm seine Familie mit, diesmal seine Mutter, und hat irgendwann zu der Crew gesagt, hey, wir haben nicht mehr viel Essen an Bord, und hat das ziemlich rationiert. Und eines Abends kam der Smutje, heißt der, und da hat er aus der Kabüse, wurde was geklaut. Und hat gesagt, hey, Kapitän, es wurde was geklaut. Und der Kapitän war dafür bekannt, dass er ein großes Herz hat, aber auch sehr gerecht. Und hat gesagt, wenn nochmal jemand etwas klaut, dann reicht uns das Essen nicht und dann müssen wir hungern. Und deswegen, wer erwischt wird, nochmal was zu klauen, der wird mit Peitschenhieben bestraft. Und am nächsten Tag kam der Smutje wieder und hat gesagt, Kapitän, es wurde wieder Essen geklaut aus der Küche. Und dann kam ein anderer Matrose und hat gesagt, und ich habe gesehen, wer es war. Und zu aller Überraschung war es die Mutter des Kapitäns. Und jetzt war der Kapitän in Verlegenheit, weil seine Mutter war schon so alt und es war klar, wenn er sie auspeitschen lässt, dann wird sie sterben. Aber er war bekannt dafür, dass er sehr gerecht ist. Und alle auf dem Schiff haben gestaunt, was jetzt passieren wird. Was wird der Kapitän machen? Und weil er so gerecht ist, hat er gesagt, seine Mutter wird jetzt an diesen Pfahl gebunden und sie soll jetzt ausgepeitscht werden. Und in dem Moment, wo der Matrose, der auspeitschen soll, ausholt zum Schlagen, hat sich der Kapitän über seine Mutter gebeugt und hat diese Schläge empfangen, die seine Mutter eigentlich bekommen hätte sollen. Und das ist es, was Jesus sagt, wenn er sagt, er ist das Lamm. Das ist es, dass er sagt, er ist würdig, weil diese Gerechtigkeit, für die er sorgt, und diese Strafe, die wir verdient haben, die uns treffen sollte, die hat Jesus am Kreuz getragen. Siehe, er ist das Lamm Gottes, der unsere Sünden trägt. Er trägt es für uns und deswegen ist er würdig, weil er diese Waage ins Gleichgewicht bringt, weil er komplette, vollkommene Liebe ist. Aber auf der anderen Seite auch 100% gerecht. Beides ist in Waage. Das ist der Charakter Jesus. Und das eine kann ohne das andere nicht sein. Und gestern hatte ich dann so eine Gebetszeit noch, ich bin im Wald und dann ringe ich immer so drum, was soll ich euch heute sagen und was ist denn heute dran? Und dann merke ich so irgendwie, dass ich unter diesem Gericht Gottes eigentlich stehe und merke so, wie das eine Last ist auf deinem Leben, wie ich immer denke, hey, und es genügt nicht, was ich doch so bringe und irgendwie reicht es nicht aus. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben, ich bringe nicht das, was Gott von mir möchte. Und ich merke so, wie ich unter einer Verdammnis eigentlich stehe. Und das ist oft das Problem, dass wir Gott in unserem Leben zwar als Richter erleben, aber dann nicht zu dem Lamm kommen, weil der Teufel, der uns anklagt, sagt, guck mal hier, das Gericht, das hättest du verdient für das, was du tust, du bist nämlich nicht würdig vor mir. Und dann hängen wir da so drin in diesem Gericht Gottes, und wir kommen in so eine Verdammnis und denken so, ah, das, was ich so bringe an Geistlichen, das reicht eigentlich nicht. Und dann, das ist jetzt wieder ein anderes Bild, dann haben wir so Goldstücke und dann bringen wir so Goldstücke zu Gott und sagen, guck mal, diese Woche, lieber Gott, na, da habe ich stille Zeit gemacht. Am Montag habe ich richtig gut angefangen. Dann habe ich Bibel gelesen und ich war nett zu meinen Nachbarn und zu meinem Partner. Dann legen wir so 4 Steine auf die Waage. Und dann ist Montagabend und dann fühlen wir uns richtig gut und dann fühlen wir uns richtig würdig vor Gott. Und dann sind wir nicht unter dem Gericht, sondern wir spüren so, hey, jetzt habe ich echt was Gutes gemacht. Dann geht es uns gut. Aber am Dienstag, da haben wir dann noch Fernseher geglotzt und sind wir eingeschlafen, sind am nächsten Morgen spät aufgewacht, waren dann unfreundlich zum Arbeitskollegen, haben dann aber noch kurz 5 Minuten während der Fahrt gebetet, legen wir einen Stein drauf. Am Mittwoch haben wir aber gar nichts gemacht, da sind wir voll abgeschifft, waren irgendwie schlecht drauf, zu Hause unfreundlich. Und am Mittwoch sind wir voll in der Depression und kommen unter dieses Gericht, weil Gott sagt, hey, guck mal hier, das ist mein Maßstab. Und der Teufel sagt, guck mal hier, das schaffst du ja nicht. Aber Gott möchte, dass wir dieses Gericht, diese Anklage ablegen, weil er sagt, ich habe das doch für dich getragen. Und er möchte, dass wir in so einen Stand hineinkommen, dass wir immer, es reicht sowieso nie aus vor Gott, aber dass seine Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die dieses Lamm Gottes erwirkt hat am Kreuz, er würde für unsere Sünden bestraft. Das muss ausreichen. Das heißt, wir müssen weg davon, dass wir jetzt irgendwelche Goldstücke Gott bringen wollen. Weil es reicht eh nicht. Selbst mal bringst du 10, aber was ist an den Tagen, wo du keine bringst? Es reicht nie, sondern wir sind abhängig von dieser Gnade und Jesus möchte uns hineinführen in diesen Stand, dass wir durch Gottes Gerechtigkeit, dass wir auch gerecht sind, dass wir nicht unter dieser Gerechtigkeit der Verdammnis stehen, sondern dass wir begnadigt sind, so wie diese Frau an diesem Schiffsmast. Und darum geht es, wenn wir in Offenbarung 5 diesen Löwe und dieses Lamm kennenlernen. Und eigentlich hatte ich noch eine Krone dabei, die habe ich jetzt vergessen, deswegen passt das jetzt auch nicht mit dem Psalm, den ich geplant habe. Psalm 103 heißt, der euch krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, oder an anderer Stelle, der euch krönet mit Gerechtigkeit. Wir dürfen nicht durch diese Welt laufen unter dieser Verdammnis. Viele von uns stehen unter einer Verdammnis, weil wir es nicht schaffen. Sondern wir dürfen mit dieser Krone durch die Welt gehen. Es gibt ja so eine Postkarte, die heißt umgelaufen, Krone runtergefallen, Krone verrutscht. Ah ja, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und wenn wir wirklich das an uns ranlassen und das verstehen, dass wir eigentlich gekrönt sind mit Gnade, mit Barmherzigkeit und mit Gerechtigkeit, dann laufen wir durch diese Welt mit dieser Krone. Und die fällt alsmal runter, oder ich habe es jetzt dummerweise heute vergessen, seht ihr, ich habe sie nicht. Aber dann laufen wir rum mit dieser Krone, weil wir den Löwen zwar kennen, aber wir kennen auch Jesus, das Lamm. Wir kennen Jesus, den Löwen, und Jesus, das Lamm. Und dann heißt es, nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, Vers 12, sind jetzt die Ältesten und die vier Tiere, vier Wesen. Sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preise, Lob. Die haben das gerade verstanden, was hier gerade passiert, was mit dem Löwe und mit dem Lamm. Und deswegen geben sie Lobpreis. Und jedes Geschöpf, Vers 13, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und das passt eigentlich auch gut zu Erntedank. Weil das, was sie machen, ist Dankbarkeit, das, was sie haben, und Lobpreis. Und es passt auch gut zum Abendmahl, weil im Abendmahl wir diesem Lamm begegnen. Das würde ich jetzt mal verteilen. Ach so. Machst du den Wein? Ja. Noch was ganz Unpassendes. Unsere Heizung ist kaputt, ihr könnt noch für unsere Heizung beten. Die ist zum 10. Mal kaputt, also wir heizen.